Ihr hört den Podcast Wissen schaffen mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, wie verbindet ein städtischer Zoo Tierwohlforschung und globalen Artenschutz? Antworten dazu gibt es in dieser Sendung. Wir schauen heute hinter die Kulissen des Zoo Frankfurt. Bei mir ist Marco Dinter vom Frankfurter Zoo zu Gast. Mit dem Biologen und Naturschutzreferenten spreche ich darüber, wie moderne Zoos zum Schutz bedrohter Tierarten beitragen und welche Rolle der Frankfurter Masterplan Zukunft 2030 Plus dabei spielt. Zoos sind längst nicht mehr nur Orte für Familienausflüge. Sie sind heute Forschungszentren, Bildungsorte und wichtige Akteure im weltweiten Artenschutz. Der Zoo Frankfurt gehört beispielsweise zu den wichtigsten Artenschutzakteuren Deutschlands. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Marco Dinter. Herzlich willkommen.
Ja, hi Nadine. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin schon ganz gespannt auf das Interview.
Ja, schön, dass du da bist. Ja, Marco, du bist Biologe und Naturschutzreferent beim Zoo Frankfurt und moderierst den Podcast Hinter dem Zoo geht's weiter. Also für dich nicht eine ganz ungewohnte Situation heute hier im Studio. Der Zoo Frankfurt versteht sich als Zentrum für Natur- und Artenschutz. Warum ist Artenschutz heute denn zentral für die Arbeit eines modernen Zoos?
Im Grunde, weil Natur- und Artenschutz selbst noch nie, also nie dringender war als jetzt. Ich weiß, es hören immer alle nicht so gerne so Apokalypse-Szenarien, aber wir befinden uns mitten im 6. Massenaussterben. Das heißt, das letzte Mal, dass so schnell Tier- und Pflanzenarten ausgestorben sind, war damals, als die Dinos ausgestorben sind. Nun gibt es heute keinen Komet, sondern uns Menschen, die das quasi übernehmen, die so schnell Tiere und Pflanzenarten aussterben lassen. Jetzt gibt's immer so Zahlen, die so vollkommen abstrus erscheinen. 130 Tier- und Pflanzenarten jeden Tag. Und da muss man sagen, das kann man sich so als Laie gar nicht so vorstellen, weil da ja ganz viele Arten dabei sind, die noch keiner kennt. Irgendwie so, ich sag mal, kleines Kruppzeug irgendwo im Regenwald in Südamerika, was keiner kennt. Und die großen Arten, die wir so kennen, die nehmen zwar extrem ab, sind aber noch nicht ausgestorben. Es gibt noch Eisbären, es gibt noch Elefanten, es gibt noch Menschenaffen. Der Living Planet Index vom WWF, das ist so eine Art Kennziffer, wie groß noch Tierbestände sind, der sagt aber ganz klar, es geht extrem bergab. Seit 1970 haben die meisten Tierbestände um ungefähr 73% abgenommen, also 3/4 aller Tiere aus den einzelnen Populationen sind weg. Und da müssen wir ganz dringend was gegen tun. Und wir Zoos sind mit dabei und sind wichtige Player in dem Bereich. Alleine schon, weil wir einen ganz intrinsischen Wunsch haben, das zu tun. In Zoos arbeiten Menschen, die Tiere lieben, die sich für Tiere interessieren, die auch den Schutz dieser Tiere und ihrer Lebensräume wichtig nehmen. Aber wir sind tatsächlich auch gesetzlich dazu verpflichtet. Es gibt eine Richtlinie von der EU, die Richtlinie 1999/22 EG. Das ist ein sexy Titel.
Absolut, absolut.
Das ist die sogenannte Zoo-Richtlinie und die legt quasi fest, was ist eigentlich ein Zoo und was sind seine Aufgaben. Und da steht unter anderem neben Bildung und Forschung auch drin, dass wir Zoos Arten- und Naturschutz machen müssen. Es gibt noch andere Grundlagen sozusagen. Der Weltzooverband, wo jetzt der Frankfurter Zoo auch Mitglied ist, schreibt uns vor, Naturschutz zu machen. Der Europäische Zooverband. Es steht in unserer Satzung, also Paragraph 1 der Satzung des Frankfurter Zoos ist, neben Bildung und Forschung macht der Frankfurter Zoo auch Artenschutz. Und dieser Artenschutzgedanke, der ist tatsächlich zum Teil auch in Zoos geboren. Also der ehemalige Zoodirektor Bernhard Jimek zum Beispiel, der hat damals in den 60ern Naturschutz hier in Deutschland quasi in die Wohnzimmer gebracht. Der hatte damals eine Fernsehsendung, einen Platz für Tiere und hat da wirklich angefangen, Naturschutz zum Beispiel in der Serengeti wirklich groß zu machen. Und diese Gemengelage quasi aus intrinsischer Motivation und der Notwendigkeit, die hat dazu geführt, dass wir Zoos unsere Rolle immer weiter ausfüllen können, die wir haben, weil wir eine Riesenplattform sind. In den Frankfurter Zoo kommen jedes Jahr so 750.000 bis 800.000 Besuchende. Das heißt, jeder Frankfurter geht rein rechnerisch einmal im Jahr in den Zoo. Und wenn man das dann in einem größeren Maßstab betrachtet, zum Beispiel die großen Zoos des deutschsprachigen Zooverbandes Deutschland, Österreich, Schweiz, Das sind so 70 Zoos, die haben pro Jahr 42 Millionen Menschen, die in diese Zoos kommen. Und da haben wir halt eine enorme Bühne für den Natur- und Artenschutz, die wir nutzen können.
Ja, absolut. Also danke auch für die Zahlen. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, dass bei vielen tatsächlich doch noch so in den Köpfen ist, naja, im Zoo, da sind ja nur die Tiere in ihren Gehegen und viele wissen eigentlich gar nicht, was dahinter steckt. Und daran möchtet ihr auch was ändern. Ihr macht ja auch eine ganz aktive Öffentlichkeitsarbeit mit dem Podcast auch und so weiter. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, also wie ihr auch Artenschutz betreibt. Wie hat sich denn die Rolle des Zoos im Bereich Artenschutz in den letzten Jahren verändert? Also du hast gerade schon mal so ein bisschen angeteasert, dass es auch immer wichtiger wird, dass es ja auch eure Aufgabe ist. Genau, vielleicht magst du da ein bisschen was zu sagen.
Also im Grunde haben die modernen wissenschaftlich geführten Zoos vier Kernaufgaben. Wir nennen das gerne die vier Säulen der modernen Zoos. Das ist keine neue Idee, das ist in den 70er Jahren schon definiert worden von einem Schweizer Zoodirektor. Und das sind die Aufgaben Erholung, Freizeit, Menschen kommen gerne in den Zoo, Bildung, Menschen lernen was im Zoo, Forschung, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finden in Zoos Dinge heraus und sowieso schon der Natur- und Artenschutz, diese vier Punkte. Und weil es aber so dringend ist, ne, sechstes Massenaussterben, wir sind der Komet und so weiter, haben sich diese Aufgaben so ein bisschen in der Gewichtung verändert. Das heißt, Erholung, Forschung und Bildung sind mittlerweile eher Dienstleister für das größere Ziel Natur- und Artenschutz. Wenn Menschen in den Zoo kommen, tun sie damit schon was für den Naturschutz. Wenn die Menschen in den Frankfurter Zoo kommen und ihr Ticket am Eingang zahlen, können die damit den Naturschutz-Euro zahlen. Das ist ein Euro, der geht als Spende, dann ist eine freiwillige Spende in sechs verschiedene Naturschutzprojekte. Und alleine dadurch, dass dann diese 750.000 bis 800.000 Menschen in den Zoo kommen, können wir meistens weit über 200.000 Euro an Spenden generieren, die wir in Naturschutzprojekte stecken. Dann haben wir das Thema Bildung. Da sind wir in den letzten Jahren immer weiter weggekommen von dem, was ich jetzt mal, ich sag mal, Wikipedia-Wissen nenne. Natürlich war das in Zoos, als Zoos gegründet worden, ein wichtiger Punkt, einfach erstmal was über Tiere zu lernen. Heute kann jeder googeln, wie schwer ein Tiger wird, wie groß eine Giraffe wird und so weiter. Sondern es geht bei uns vielmehr um ökologische Zusammenhänge, darum, wie hängt die Bedrohung von Pinguinen zum Beispiel mit nachhaltigem Fischfang zusammen oder eben nicht nachhaltigem Fischfang. Wenn wir über Gorillas sprechen, sprechen wir über den Abbau von seltenen Erden. Wenn wir über Sumatra-Tiger sprechen, sprechen wir über Palmöl. Also die Verknüpfung zum Natur- und Artenschutz und auch zu dem, was hat das mit mir zu tun als Konsument in meinem Fall, ist immer zentraler bei unserer Bildungsarbeit. Das nennt sich Bildung für nachhaltige Entwicklung, also quasi den Menschen, unseren Besuchenden, an die Hand zu geben, wie kann ich mein Leben nachhaltig gestalten. Und das dritte, der dritte Dienstleister, wenn wir so wollen, das ist ja die Forschung. Da ist auch viel Verhaltensforschung gemacht worden, wird auch immer noch, auch Grundlagenforschung, aber auch ganz viel mittlerweile im Bereich oder in Bereichen, die wir dann im Naturschutz einsetzen können. Ein Beispiel ist vielleicht, oder sind Narkosen. Unsere Tierärztinnen im Frankfurter Zoo legen vielleicht nicht jeden Tag, aber sehr häufig Tiere in Narkose, weil wir die behandeln müssen, weil die krank sind. Wir brauchen im Naturschutz aber auch ganz oft Tiere in Narkose. Wenn man so einem Nashorn einen GPS-Sender einpflanzen will, weil man das beobachten muss, weil man gucken muss, dass es nicht gewildert wird, dann sollte man es tunlichst vorher in Narkose legen, weil einem wachen Nashorn ein GPS anzulegen ist sehr schwierig.
Ja.
Und diese Narkoseprotokolle zum Beispiel, die entstehen in Zoos und auch Vergleichswerte oder anderes von, was weiß ich, Blutwerte zum Beispiel, das kriegen wir von Zootieren und können das dann in der Natur nutzen.
Okay. Ja, du hast schon einiges jetzt gesagt. Also mit welchen konkreten Maßnahmen ihr euch, also der Zoo Frankfurt für den Natur- und Artenschutz einsetzt. Welche bedrohten Arten werden denn im Frankfurter Zoo gezielt gezüchtet? Das würde mich interessieren.
Vorher muss ich noch sagen, ganz wichtig, dass die Zucht und die Auswilderung, worauf du ja jetzt anspielst, ein Baustein von ganz vielen ist. Da habe ich eben schon ganz viel drüber gesprochen, aber das ist ein Baustein. Aber das ist tatsächlich das, wo wir Zoos die Expertise haben. Seit über 150 Jahren gibt es Zoos in Deutschland und wir haben uns natürlich immer verbessert in unserer Haltung. Tiere werden älter, immer mehr in der Haltung, die Jungtiersterblichkeit nimmt zurück. Wir als Frankfurter Zoo nehmen an ganz vielen Erhaltungszuchtprogrammen teil. Das heißt, es sind dann koordinierte Programme, die meistens auch mit Artenschutzbemühungen vor Ort gleich kombiniert sind. Zum Beispiel beim Spitzmaul-Nashorn. Da sind auch vor ein paar Jahren Nashörner ausgewildert worden in Ruanda. Habe ich gestern oder vorgestern erst gelesen, da ist jetzt auch gerade von den Ausgewilderten wieder ein Kalb geboren. Das heißt, eine der ausgewilderten Nashörner ist Mutter geworden. Da nehmen wir aber nicht direkt mit Zucht teil. Da haben wir quasi ein älteres Nashorn, was nicht mehr zeugungsfähig ist, aufgenommen, damit in einem anderen Zoo, im Kölner Zoo in dem Fall, Platz da war für ein junges Pärchen, was da jetzt züchten kann. Das heißt, wir Zoos arbeiten da ganz eng miteinander. Ja. Und nur weil wir in Frankfurt nicht züchten, heißt das nicht, dass wir nicht Teil dieser Bemühungen sind. Wir haben Grevy-Zebras und Okapis zum Beispiel, wo dann auch ganz eng verknüpft Artenschutzprogramme mit dabei sind. In Marvel Wildlife zum Beispiel in Kenia kümmert sich um die Grevy-Zebras, das Okapi Conservation Projekt im Kongo, um die Okapis. Und wir selbst und haben auch eigene Zuchtprogramme, die wir dann europaweit koordinieren. Für den Gelbrückenducker, für den Schlanglori und was man vielleicht da herausheben sollte, auch für die Socorro-Taube. Das ist eine Taubenart aus Mittelamerika. Die ist in der Natur ausgestorben. Das heißt, mein Kollege, der Dr. Stefan Stadler, der koordiniert die 218 Tiere, die es weltweit noch gibt. Und gleichzeitig laufen jetzt vor Ort auf Socorro, das ist eine Insel vor Mexiko, die Bemühungen, diesen Lebensraum dieser Taube wiederherzustellen. Und wir haben quasi diese Art Zeit gekauft, um sie dann wieder zurückbringen zu können.
Okay, toll. Und wo sind eigentlich die Tauben dann bei euch?
In den Faustvogelhallen.
Ich habe nie aktiv gesehen, ja.
Die sind auch, und das muss man halt auch dazu sagen, Stefan, entschuldige, aber eher unscheinbar auf den ersten Blick. Wenn man die Geschichte dahinter kennt, sind sie faszinierend. Ich meine, ausgestorben in der Natur, aber wir haben sie noch erhalten. Wir können diese Art noch wieder zurückbringen. Die wenigsten dieser 750.000 Menschen werden für die Socorro-Taube in den Zoo kommen. Die kommen wahrscheinlich eher für die Erdmännchen. Deswegen haben die Erdmännchen auch ihre Daseinsberechtigung bei uns, weil wir damit gleichzeitig die Socorro-Taube schützen können.
Ja, und wie ich finde, ne, jedes Tier ist wichtig, auch wenn die Taube vielleicht nicht so süß ist wie das Erdmännchen. Aber ja, genau, Stichwort Nashörner. Ich hatte das Glück, im Sommer tatsächlich bei einem Event bei euch im Zoo dabei sein zu können, durfte Nashorn füttern. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe mich aber ehrlich gesagt nicht so ganz getraut, es zu streicheln. Also wir waren ja sehr nah dran. Und ich weiß nicht, da hatte ich ein bisschen Respekt vor. Das heißt, Nashörner, dann nehmt ihr, die züchtet ihr bei euch nicht, aber ihr nehmt am Zuchtprogramm teil mit anderen Zoos, hast du gerade gesagt. Und gibt ja bestimmt Tiere, die dann auch von eurem, also die im Zoo Frankfurt gezüchtet wurden oder aufgezogen wurden, die dann ausgewildert wurden.
Ja.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Was wir ganz regelmäßig machen, also was wirklich quasi dauerhaft passiert, sind die europäischen Summschildkröten. Da arbeiten wir mit der AG Summschildkröte zusammen. Das heißt, wir ziehen frisch geschlüpfte Schildkröten aus. Die waren hier in Hessen ausgestorben, bis sie eine gewisse Größe haben, sodass wir davon ausgehen können, dass die vermutlich in der Natur überleben. So ganz junge, frisch geschlüpfte Schildkröten sind erstmal, mein Kollege sagt immer, das Popcorn der Natur. Die snacken alle weg quasi, Waschbären, Raben, alles. Und wenn die eine gewisse Größe haben, haben die eine größere Überlebenschance. Mhm. Und so haben wir mit Partnern zusammen, sind auch nicht alle bei uns aufgezogen worden, aber mittlerweile über 800 europäische Summschildkröten wieder in Hessens Teiche und Altgewässer gebracht. Und diese Art halt wirklich hier bei uns, ob man jetzt gerettet sagen kann, weiß ich noch nicht, aber zumindest dazu beigetragen, dass es vielleicht irgendwann so ist. Und wir haben auch andere größere Tiere schon zur Auswilderung mitgegeben, Morgazellen zum Beispiel. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele.
Okay, und kriegt ihr das dann mit? Also besucht ihr die dann, wenn ihr wisst, wo ihr die ausgewildert habt und schaut mal nach, sind die da noch? Oder?
Wir persönlich leider nicht, das wäre mal ein Gedanke für eine Dienstreise vielleicht.
Ja, absolut.
Aber die werden natürlich gemonitort, das gehört zum Auswildern mit dazu. Da muss erstmal der Lebensraum natürlich wieder sicher sein. Das ist so ein bisschen bei der Socorro-Taube das Beispiel. Da laufen aktuell noch verwilderte Katzen rum. Da können wir noch keine Taube wieder hinbringen, sonst wird die gefressen.
Mhm.
Aber wenn die dann rausgebracht wurden in die Natur, dann wird da ganz engmaschig geguckt, findet man die regelmäßig wieder, wie entwickelt sich die Population. Das gehört zu den Richtlinien für die Auswilderung einfach mit dazu. Das ist sehr aufwendig, sehr teuer. Aber wo es Sinn macht, machen wir das und beteiligen wir uns natürlich auch gerne vom Frankfurt dazu.
Toll, und demnächst eine Idee für den Betriebsausflug 2026. Ja,
genau. Ich werde es mal vorschlagen.
Ja, genau, mach das. Ja, Marco, wir haben jetzt schon einiges darüber erfahren, wie sich der Zoo Frankfurt für den Natur- und Artenschutz einsetzt. BesucherInnen spielen bei eurer Arbeit natürlich auch eine wesentliche Rolle, hast du vorhin auch schon mal was gesagt. Und auch im Hinblick auf den Artenschutz. Welche Bildungsangebote bietet denn der Zoo Frankfurt an, um eben BesucherInnen für den Artenschutz zu sensibilisieren?
Ja, also ich hoffe, ich kriege jetzt alle zusammen. Erstmal ist natürlich der Zoobesuch an sich schon mal eine kleine Bildungsreise. Also wenn ich in den Zoo gehe, muss ich mich schon sehr anstrengen, um kein Schild zu lesen und um nichts über Tiere zu erfahren. Und das fängt natürlich an mit den, ich habe es vorhin Wikipedia-Wissen genannt, also die grundlegenden Fakten über so ein Tier. Aber wir haben auch im Zoo verteilt ganz viele, teilweise auch interaktive Ausstellungen, Schilder, wo man als Kind oder auch als Erwachsener ganz viel klappen und hin und her schieben und erfahren kann, auch eben über Natur- und Artenschutz und über diese Zusammenhänge, über die ich gesprochen habe. Also wir haben zum Beispiel bei unseren Humboldt-Pinguinen eine ganz tolle Ausstellung über Müll im Meer und nachhaltigen Fischfang und so weiter. Aber auch zum Beispiel, und das finde ich, ist mit das Schönste, wie man Wissen konsumieren kann, über unsere kommentierten Fütterungen. Also bei ganz vielen Tierarten gibt es kommentierte Fütterungen. Das heißt, die Tierpflegenden sind vor Ort, füttern die Tiere. Das heißt, man hat auch ein Tier in Bewegung. Bei manchen Tieren, so ein Löwe schläft 18 Stunden am Tag, da ist natürlich sonst weniger los.
Echt so lang?
18 Stunden? Ja, oh, Raubtiere generell, das denkt man immer nicht, aber die haben so hochkalorische Nahrung quasi oder energiereiche Nahrung, die müssen dann lange verdauen, die brauchen nicht den ganzen Tag rumlaufen. Während irgendwelche Weidetiere zum Beispiel oder Antilopen oder so, die müssen eher den ganzen Tag mit Fressen verbringen. Jedenfalls hat man dann einen Tierpfleger, eine Tierpflegerin da stehen, die füttern das Tier und die erzählen natürlich was dazu. Das fängt bei den Pinguinen an mit, wen haben wir hier eigentlich auf der Anlage und den biologischen Fakten. Da geht es aber auch immer um Naturschutzthemen. Das heißt, die sprechen zum Beispiel über den Abbau von Guano, das ist Seevögelkot, der für Düngemittel zum Beispiel eingesetzt wird. Auch in dem klassischen Dünger, den man so für seine Pflanzen im Baumarkt kaufen kann, wird dann oft als Wunder der Natur und ganz natürlich dargestellt, ist aber ein Riesenproblem, weil die eigentlich darin ihre Höhlen bauen. Und wenn der Guano abgebaut wird, können die keine Höhlen mehr darin bauen. Und diese Vermittlung funktioniert besser als man kann auch eine Doku gucken, aber es gibt eine ganz aktuelle Studie tatsächlich von Barrett und Snyder von 2025, die hat ganz klar gezeigt, wenn man die Doku guckt und wenn man ein Tiererlebnis hat und dabei Informationen kriegt, hat man hinterher zwar den gleichen Wissensstand, also die reinen Informationen, die nimmt man genauso auf, auch in der Doku, aber die Emotionalität dabei und die Bereitschaft, sich hinterher für den Artenschutz einzusetzen und für den Schutz dieser Tiere einzusetzen, die ist signifikant höher, wenn ich dabei wirklich ein lebendes Tier gesehen habe. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also unsere Tiere als Botschafter für den Natur- und Artenschutz. Dann haben wir natürlich ganz viele klassische Bildungsprogramme, also Führungen für Schulklassen zum Beispiel. Wir haben auch einen Jugendclub und wir haben eine Zoo-AG, das erreicht so 7500 Teilnehmende jedes Jahr. Und wenn man es dann weiter fasst, dann kommt noch ganz viel drumherum. Das heißt, da ist jetzt Schleichwerbung angesagt quasi. Wir haben ja unseren Podcast, du hast den vorhin schon erwähnt, hinter dem Zoo geht's weiter. Mhm. Den findet man bei uns auf der Homepage und Spotify und sowas. Da sprechen wir einmal im Monat über Naturschutzthemen. Wir haben eine kostenlose Vortragsreihe einmal im Monat. Da ist morgen der nächste Termin, wo wir Naturschutzthemen behandeln. Natürlich gibt es Social-Media-Beiträge, die darüber sprechen, also Facebook und Instagram in unserem Fall. Wir haben auch Ehrenamtliche, die im Zoo unterwegs sind. Das sind unsere Naturschutzbotschafter. Die haben dann so, sieht ein bisschen aus wie ein Hotdog-Wagen mit Zebrastreifen zu ein ganz, ganz tolles Team von rund 40 Ehrenamtlichen aktuell, die dann wirklich Naturschutzthemen vermitteln zu verschiedenen Schutzprojekten, die wir auch finanziell unterstützen. Mhm. Also man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also wie gesagt, ein Tag im Zoo ist ein kleiner Bildungsurlaub.
Ja, ist doch schön. Vor allem, ich finde es auch ganz toll, dass ihr die Fütterung, die du gerade angesprochen hast, mit Naturschutzthemen verbindet. Weil man kennt es ja auch vom Klimaschutz, was die Leute nicht greifen können oder nicht aktiv sehen, sagen oder betrifft sie oft nicht, so in den Köpfen ist das, aber wie du das gerade gesagt hast, zum Beispiel mit dem Pinguin, mit dem Kot, das weiß man ja auch oft gar nicht, und wenn man das dann vermittelt bekommt und dann hört vielleicht jemand was davon und dann setzt er sich da eher aktiv für ein oder auch für die Tiere dann oder unterlässt vielleicht auch irgendwas, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass es eben auch greifbar ist, also Natur- und Artenschutz greifbar zu machen auch. Ja, mitten in der Stadt Frankfurt wird im Zoo eben nicht nur täglich für das Wohl der Tiere gesorgt. Moderne Zoos wie der Frankfurter Zoo leisten einen wichtigen Beitrag eben zum Erhalt bedrohter Tierarten. Durch Forschung, eben Bildung und gezielten Zuchtprogrammen tragen sie dazu bei, dass viele Arten vor dem Aussterben bewahrt werden. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ein Schlüsselprojekt ist der Masterplan Zukunft 2030+. Dieser ambitionierte, wie ich finde, Zukunftsplan verfolgt nicht nur die umfassende Modernisierung des Zoos, sondern verknüpft eben erlebbares Tierwohl mit nachhaltigem Handeln, neuer Architektur und globalem Artenschutz. Wie genau das aussieht und welche Arten besonders von diesem Projekt profitieren, darüber sprechen wir jetzt. Ja, der Masterplan Zukunft 2030+ soll den Zoo Frankfurt bis 2039, ne, glaube ich, Marco?
Ja, umfassend, das passt ungefähr.
Ja, modernisieren ist noch ein bisschen hin, aber wie man weiß, bei Bauprojekten und Umstrukturierungen, das geht ganz schnell. Was sind denn konkret die Ziele, Marco, des Masterplans?
Ja, das Ding heißt Masterplan. Das heißt, da ist alles mit drin. Da geht es in erster Linie darum, wirklich weite Teile des Zoogeländes, was wir jetzt so als Frankfurterinnen und Frankfurter kennen, auch umzugestalten. Zum einen auch, um die Tierhaltung zu optimieren. Wir haben ganz viele wirklich alte Gebäude, wo auch die Arbeit für die Tierpflegenden zum Beispiel sehr schwierig geworden ist. Auch das möchten wir verbessern. Aber der Stempel über allem oder das Dach über allem vielmehr ist wirklich wieder der Natur- und Artenschutz. Das heißt, wir wollen damit eine Art Naturschutzkultur etablieren. Wir möchten ökologische Zusammenhänge erlebbar machen. Und dafür muss ich wahrscheinlich mal so ein bisschen ins Detail gehen, was wir da vorhaben. Dann kann man sich's, glaube ich, besser vorstellen. Hauptteil des Ganzen sind drei neue Areale, die umgestaltet werden. Es gibt auch einige Bereiche, die erstmal so bleiben. Und diese drei Areale stellen dann drei Lebensräume dar. Die Arbeitstitel sind Serengeti, Lomami und Manu. Serengeti ist eine Savannenlandschaft in Ostafrika. Lomami, zentralafrikanischer Regenwald im Kongo. Mhm. Und Manu, südamerikanischer Regenwald. Das heißt, das sind reale Vorbilder, die wir haben. Und zwar sind das Schutzgebiete, das sind Nationalparks, alles drei. Und zwar nicht durch Zufallsschutzgebiete, wo die Zoologische Gesellschaft Frankfurt aktiv ist. Das ist eine Naturschutzorganisation, die ist in 18 Ländern weltweit aktiv und macht ganz tolle Naturschutzarbeit vor Ort und ist unser engster Partner vom Frankfurter Zoo im Natur- und Artenschutz. Das hat historische Gründe. Wir sind quasi auseinander hervorgegangen und wir sind immer noch extrem eng in unserer Abstimmung. Unsere Zoodirektorin ist zum Beispiel mit dem Vorstand der Zoologischen Gesellschaft, der ZGF, das werde ich jetzt abkürzen, dann sparen wir Zeit. Und die Naturschutzarbeit, die vor Ort machen, das möchten wir im Zoo darstellen. Das heißt, nehmen wir mal Serengeti. Das entsteht in dem Bereich, wo heute zum Beispiel Giraffen und Antilopen sind. In ein paar Jahren, du hast es eben gesagt, Bauprojekte, aber das wird bei uns natürlich alles wie geschmiert laufen, läuft man da durch und hat eine riesige Savannenanlage, wo Nashörner draufleben, wo Giraffen draufleben, Flusspferde, Antilopen. Und man verliebt sich natürlich fürchterlich in diese Tiere. Ne? Also man muss sich das wirklich vorstellen, man geht durch einen dem Lebensraum sehr nahen, der Serengeti sehr nahen Bereich, quasi eine Serengeti mit Skyline, weil man natürlich die Frankfurter Skyline im Hintergrund hat, verliebt sich in diese Tiere, begeistert sich für die. Ich habe eben ja schon gesagt, diese Begeisterung für die Tiere, der emotionale Kontext ist extrem wichtig, auch für die Wissensvermittlung. Und dann schlagen wir den edukativen Baseballschläger über den Kopf und sagen, ja, das ist schon alles aber irgendwie bedroht. Nashörner vom Aussterben bedroht, Flusspferde bedroht, Giraffen bedroht. und woran das liegt. Also auch die ganzen Bedrohungsfaktoren, die kann man da nachstellen dann auch vor Ort, kann zeigen, woran es liegt. Aber weil wir nicht möchten, dass unsere Besuchenden komplett deprimiert aus dem Zoo rausgehen, zeigen wir dann die Arbeit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, weil die machen ja jetzt schon was ganz Tolles vor Ort. Die machen gerade in der Serengeti, die arbeiten die total eng mit der lokalen Bevölkerung zusammen. Die haben Rhino Protection Units, die wirklich die letzten Nashörner dort schützen. Die haben Programme zur alternative Einkommensquellen quasi zu schaffen. Gibt es ganz viele Beispiele, so kleine Genossenschaftsbanken und so weiter und so fort. Und das kann man dann auch aufzeigen. Das heißt, wir haben so einen Dreiklang aus der Begeisterung für die Tiere und ihre Umwelt, die Bedrohung des Ganzen und dann wieder Schutz und was kann ich, das geht natürlich dann auch immer zum Konsumenten zurück, was kann ich dafür tun, dass es eben nicht dazu kommt, dass diese Tierarten aussterben. Und das ist für alle drei Bereiche geplant und auch für die anderen Bereiche des Zoos. Und ja, das ist dann der Masterplan.
Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn ich dann das erste Mal da durchlaufe. Und das heißt, also man kann durchlaufen, natürlich sind die Tiere hinter. Also man kommt nicht direkt dran, ne? Da braucht niemand Angst haben, dass da jetzt das Nashorn auf einen zugelaufen kommt. Aber man kann die Tiere einfach in ihrem natürlichen Lebensraum nochmal ganz anders erleben. Und das Gelände, es ist ja ein städtischer Zoo, also mitten in Frankfurt ist der Zoo, das bleibt aber so. Also das wird nicht erweitert, das wird einfach wirklich umgestaltet.
Genau.
Das
also
ist echt viel Arbeit, ja.
Wir haben 11 Hektar Zoofläche und gestalten jetzt im Zuge dieses Masterplans 5 davon um. Aber genau, wir können uns nicht erweitern. Das war in der Historie immer mal wieder im Gespräch, haben wir uns aber gegen entschieden. Wir sind super angebunden auch, auch an die öffentlichen Verkehrsmittel natürlich. Das heißt, man kann sehr nachhaltig zu uns anreisen. Sollte man auch, weil die Parkplätze wiederum knapp sind.
Ja, das stimmt.
aber umso besser, wir erziehen unsere Besuchenden quasi zur nachhaltigen Anreise. Und sind damit wirklich ja Teil von Frankfurt. Ich habe es vorhin schon einmal kurz gesagt, jeder Frankfurter, jede Frankfurterin geht einmal im Jahr rechnerisch in den Zoo. Und das möchten wir gerne auch bleiben. So als eine kleine grüne Oase, wenn man so will, im Frankfurter Ostend. Und wir gestalten das um. Die Tiere selber profitieren natürlich auch davon, weil wir auch Gehege zusammenlegen. Früher, ist jetzt ein schwieriges Wort, aber vor 20, 30, 40 Jahren hat man Anlagen noch anders gebaut. Da hat man oft eine Tierart pro Anlage gehabt. Das haben wir heute auch aus baulichen Gründen oft immer noch so. Das heißt, wir haben eine Zebraanlage, wir haben eine Giraffenanlage, wir haben eine Anlage für Antilopen. Und in Zukunft wird das dann so sein, dass wir große Gemeinschaftsanlagen haben. Das heißt, mehrere Anlagen so zusammengelegt, dass zumindest die kleineren Tierarten, die kleineren Antilopenarten zwischen den Anlagen wechseln können. Das heißt, die haben plötzlich deutlich mehr Platz, weil die quasi alles nutzen können. Die Tierarten, die ein bisschen größer sind, die kann man dann zum Beispiel durch Tore in der richtigen Größe auseinanderhalten. Das heißt, Nashörner zum Beispiel, Spitzmaul-Nashörner sind Einzelgänger, die muss man einzeln halten. Das machen wir dann auch weiterhin, die kann man dann zur Paarung zusammenlassen. Aber die Antilopen können in der Zeit trotzdem beide Nashornanlagen nutzen, weil die quasi dazwischen wechseln können. So eine Antilope ist ja doch etwas schlanker gebaut als
Nashorn. Genau, die können dann da durchlaufen, das Nashorn, das bleibt dann da, wo es bleiben soll.
Und das Nashorn, merke, du hast da ein bisschen Angst, bleibt auch, wo es bleiben soll.
Okay, sehr gut, sehr gut.
Die Gehegegrenzen wiederum wird man aber wahrscheinlich so als Laie, wenn man sich nicht sehr damit mit Zoo-Architektur befasst, was wirklich eine Wissenschaft für sich ist, gar nicht so wahrnehmen. Das nennt sich immersive Anlagengestaltung. Okay. Das heißt, der Gedanke ist schon, man kann das, wenn man jetzt in den Zoo geht, wenn ihr das nächste Mal im Zoo seid, auch bei unseren Brillenbären schon so ein bisschen erleben.
Die sind ganz vorne, ne?
Die sind ganz vorne, ne? Genau, wenn man von der Kasse kommt, gleich links. Da ist das schon angedacht quasi. Das heißt, die Landschaft, die wir in der Anlage, im Tiergehege haben, die setzt sich draußen weiter fort. Das heißt, idealerweise merken wir als Besucher gar nicht, dass da eine Grenze ist. Aber gerade bei den Tieren, die unseren Besuchern gefährlich werden können, sind wir sehr vorsichtig. Und da gibt es auch eine Menge Auflagen, dass da wirklich alles bleibt.
Ja, das glaube ich. Ich habe tatsächlich das Glück, ich arbeite direkt am Zoo. Und wenn ich mein Auto morgens parke, höre ich tatsächlich, also meistens dann die Vögel tatsächlich. Und ich finde es auch toll, dass der Zoo wirklich mitten in der Stadt ist. Weil der Opel-Zoo ist ja noch hier in der Gegend. Der ist aber doch wieder weiter draußen. Und es ist doch immer irgendwie eine Hürde, die man da irgendwie bewerkstelligen muss. Ja, ich habe mich natürlich gefragt, Marco, im Vorfeld der Sendung heute, ob bestimmte Tierarten davon profitieren jetzt von diesem Masterplan. Aber wie ich das so raushöre, letztendlich alle Tiere, oder?
Ja, kann man so sagen. Also wie gesagt, einige Anlagen werden bestehen bleiben. Unser Menschenaffenhaus ist eines der modernsten Europas. Das bauen wir jetzt erstmal nicht mit um. Mhm. Die Brillenbären, die wir gerade angesprochen haben, sind auch schon eine relativ moderne Anlage. Die werden erstmal so beibehalten werden. Und die anderen Tierarten, ja, werden weitestgehend davon optimiert werden, also die, ja, die Haltung optimiert werden, so rum. Wir haben in der Planung auch teilweise neue Arten mit dazu zu holen. Mhm. Zum Beispiel dann im Südamerika-Bereich, den Manu-Bereich, Riesenotter und Jaguare, das ist aktuell geplant. Bis dahin geht natürlich noch viel Zeit ins Land. Das heißt, mhm, ne, wir müssen schauen, was dann in dem Moment, wo wir es bauen, auch wirklich aktiv ist. Ja. Aber das ist der Plan. Die Riesenotter sind ja auch stark gefährdet. Mhm. In dem Kongo-Bereich, nenne ich ihn mal, der Lomami-Bereich, sind die Okapis ganz vorne mit dabei, mhm, auch stark gefährdet. Und die Spitzmaul-Nashörner, die haben wir ja schon mehrfach angesprochen, vom Aussterben bedroht. Die werden auf jeden Fall auch im Serengeti-Bereich dann mit dabei sein.
Ja. Okay, da vielleicht traue ich mich ja dann mal, das ganz vorne zu streicheln, ne? Und mein Horn zu berühren, genau. Nee, das war ja auch ganz handzahm, aber ich finde, das ist echt nochmal was anderes, ne? Wenn man als Besucher normalerweise diesen gewissen Abstand hat, mhm, und dann eben bei dieser Führung, an der ich teilnehmen konnte, so nah dran ist, ja, das ist nochmal was anderes. Da wird, ja, die Dimension dieses Tieres wirklich nochmal ganz anders deutlich. Ja, ein wichtiger Punkt im Masterplan ist eben auch die nachhaltige und energieeffiziente Gestaltung der neuen Tierhäuser, Stichwort Klimawandel, sicherlich auch nicht, ja, sollte man nicht außer Acht lassen. Wie trägt denn die Nachhaltigkeit dann gleichzeitig auch zum Tierwohl und zum Artenschutz bei, habe ich mich gefragt.
Ja, Nachhaltigkeit ist ja erstmal ein Ressourcenschonen in jeder Form. Das ist ja ein sehr weit gefasster Begriff und das, mhm, möchten wir natürlich, auch um Klimawandel abzudämpfen und so weiter. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es aber nicht so, dass wir einen Zoo klimaneutral betreiben. Mhm. Das können wir nicht. Das ist einfach mit dem Grundgedanken, mit der Haltung von exotischen Tierarten nicht vereinbar. Ja. Das müssen wir aber auch gar nicht. Wir können trotzdem, genau, ja, in diesem Masterplan eine Vorbildfunktion einnehmen und die Gebäude, die wir bauen werden, werden natürlich nach modernsten Standards gebaut. Da wird man viel Fassadenbegrünung sehen, Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Mhm. Wir sind jetzt gerade schon dabei, die Entscheidungen sind schon gefällt, den Zoo ans Fernwärmenetz anzuschließen.
Okay.
Das, ja, Menschenaffenhaus wird auch aktuell schon mit Erdwärme geheizt. Mhm. Das wird auch weiter ausgebaut werden für die neuen Anlagen da. Das ist dann auch immer ein bisschen tricky, weil unter unserem Zoo tatsächlich noch die U-Bahn verläuft. Das heißt, man kann nicht so weit, ach, in die,
stimmt,
Erde.
Ja.
Also da ist einiges mit drin, wenn man so einen Masterplan plant, was man beachten muss.
Ja, deswegen auch Masterplan.
Genau. Da ist der Name tatsächlich Programm. Da sind wir ja aber... Trotzdem stehen wir da ja zu 100% dahinter, weil wir eben diesen tollen Standort haben. Du hast es angesprochen, wir sind mitten in der Stadt. Wir haben aber auch, das habe ich eben, glaube ich, gar nicht gesagt, im gleichen Gebäude die Zoologische Gesellschaft Frankfurt sitzen. Das heißt, diese Naturschutzorganisation, mhm, die wir da darstellen in unserem Masterplan, in den Anlagen, in den großen, die wir bauen, sitzt mit bei uns auf dem Gelände, aktuell noch im Zoogesellschaftshaus und zukünftig im sogenannten Frankfurt Conservation Center. Das entsteht gerade auch auf dem Zoogelände beim, mhm, ehemaligen Eingang Ost, also an der Rhönstraße. Da entsteht quasi, ah, ja, ein großes, ja, Gebäude, das Frankfurt Conservation Center. Das wird so eine Art Think Tank für Naturschutz. Also wir als Frankfurt wollen uns quasi zu einer Art Hauptstadt des Naturschutzes entwickeln. Und da spielt der Zoo und das Frankfurt Conservation Center eine große Rolle. In dem sitzen dann die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, da ist die Goethe-Uni mit drin, Senckenberg, ganz viele andere Player im Natur- und Artenschutz, die alle was damit zu tun haben. Und die sind dann in diesem großen Gebäude vereint und treffen sich quasi, wenn man salopp sagt, an der Kaffeemaschine und sprechen drüber, wie wir die Welt retten können. Ich mache jetzt hier sehr große Bilder auf, aber das ist so ein bisschen der Grundgedanke davon. Und da sind wir ganz gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Ja, Marco, welche Herausforderungen siehst du denn in der Zukunft für den Artenschutz im Frankfurter Zoo? Das habe ich mir natürlich gefragt, weil Masterplan, ne, 2039 ist noch ein bisschen hin. Aber wie siehst du das und vor allem, vor welchen Herausforderungen werdet ihr auch stehen?
Ja, ich habe es vorhin ja schon so ein bisschen angerissen. Es brennt im Grunde an allen Ecken. Und das wird unsere Hauptaufgabe sein, in der Zukunft zu fokussieren und zu selektieren. Das heißt, zu schauen, welche Tierarten brauchen am dringendsten unsere Hilfe. Wo müssen wir wirklich Erhaltungszuchtprogramme aufbauen? Wo müssen wir sie weiterführen? Die Weltnaturschutzunion, die IUCN, die benennt 2800 Tierarten mittlerweile, die ohne Ex-situ-Haltung, also ohne Erhaltungsprogramme, wahrscheinlich nicht überleben werden. 2800 Arten. Das ist natürlich eine Hausnummer. Da klingeln einem quasi die Ohren. Das ist wirklich was, wo wir uns immer mehr drauf fokussieren müssen. Das passiert auch schon. Ganz schlaue Menschen aus den europäischen Zoos entwickeln sogenannte Regional Species Plans. Das heißt, das sind im Grunde Kriterienkataloge dafür, ob ich eine Tierart halten sollte oder nicht in meinem Zoo. Und wenn ich jetzt Zoodirektor wäre und eine große grüne Wiese hätte und sagen würde, okay, da möchte ich jetzt eine Antilopenart halten, dann könnte ich mir den Regional Species Plan von dem Antilopenkomitee sozusagen nehmen und könnte schauen, welche Tierart macht denn da Sinn zu halten? Welche Antilopenart sollte ich da draufsetzen? Und bei welcher ist es vielleicht nicht so wichtig? Da werden dann die Haltungen ausgeschlichen im Grunde. Also das wird bei uns immer mehr Rolle einnehmen. Welche Arten halten wir? Welche Projekte unterstützen wir? Das ist auch Teil meines Jobs, zu gucken, okay, nach welchen Kriterien unterstützen wir denn Projekte? Weil natürlich haben auch nur wir auch nur limitierte Ressourcen. Mhm. Wenn ich alle Projekte, alle Naturschutzprojekte, die ich toll finde, unterstützen würde, dann würde jedes Projekt am Ende wahrscheinlich 2,50 Euro kriegen. Das ist natürlich auch keine sinnvolle keine sinnvolle Herangehensweise. Deswegen gucken wir da ganz genau, mit welchen Partnern arbeiten wir gut zusammen, wo macht es Sinn. Bei uns im Fokus steht natürlich immer die Zoologische Gesellschaft Frankfurt als unser engster Partner. Mhm. Da geht auch von denen, also wir leiten im Jahr so fast 300.000 Euro Spenden weiter an verschiedene Projekte und der Löwenanteil geht an die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Und da werden wir immer weiter gucken müssen, wo kommen wir hin, wie können wir unsere Bemühungen noch verstärken. Wir wären gerne in ein paar Jahren bei so 3% unseres Jahresumsatzes an Geldern, die wir für den Naturschutz generieren. Da sind wir noch nicht, da arbeiten wir dran. Das funktioniert natürlich auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess.
Ja, absolut. Und was ich mich gefragt habe jetzt gerade auch, wo wir das Thema Artenschutz sowieso schon die ganze Zeit als Thema haben heute, glaubst du, dass die Auflagen auch irgendwie engmaschiger werden, um Tiere zu halten? Also dass das vielleicht eine Hürde sein kann irgendwann? Also dass man das gar nicht mehr bewerkstelligen kann, also die Auflagen?
Es gibt Auflagen. Wir sind ja auch ständig unter Kontrolle von diversen Behörden. Also wir können im Zoo nicht machen, was wir wollen, sondern wir sind da in enger Absprache mit den Behörden. Da gibt es zum Beispiel das Säugetiergutachten. Das legt fest, das ist zwar rechtlich nicht in der Form bindend, dass da steht 10 Quadratmeter und wenn wir 9,5 haben, wird es schwierig, aber wie viel wir für einzelne Tiere brauchen. Und der Trend geht schon dahin, größere Anlagen zu schaffen. Das ist aber nicht der einzige Faktor. Man kann einen Tiger auf eine große Wiese stellen, das bringt dem Tiger überhaupt nichts. Er braucht eine strukturierte Anlage, der braucht Büsche, wo er sich verstecken kann, der braucht ein Wasserbecken und so weiter. Also die Struktur der Anlage, wo so ein Tier seine natürlichen Verhaltensweisen ausleben kann, ist viel, viel wichtiger als die schiere Größe.
Ja.
Wir haben uns von einzelnen Tierarten in Frankfurt getrennt, zum Beispiel von Elefanten, weil man da einfach nach modernen auch eigenverantwortlich definierten Ansprüchen mehr Platz für einräumen müsste, dann würden wir fast nur Elefanten halten.
Ja.
Aber prinzipiell werden wir durch den Masterplan und diese zusammengelegten Gehege sehr viel Platz für das einzelne Tier auch generieren können.
Ja, und ich meine, wenn man dann, also man sollte ja auch beachten, ne, ihr betreibt Artenschutz oder Zoos betreiben nun mal auch Artenschutz und im Zoo werden die Tiere natürlich nie so gehalten werden können, wie sie in der freien Wildbahn sind. Da muss man einfach auch schauen, was das Ziel ist. Und ich denke, die Arten zu erhalten ist auf jeden Fall eine Priorität eins, würde ich mal sagen. Also neben den anderen, aber jetzt für die Tiere auch definitiv, ja.
Über allem steht das Tierschutz immer. Also über allem steht immer erstmal das Tier und dass es dem Tier gut geht. Da muss man aber ganz ehrlich sagen, keine Tierhaltung weltweit steht so im Fokus auch der Öffentlichkeitsarbeit wie die Zoos. Mhm. Wir sind öffentlich, wir haben 800.000 Besucher jedes Jahr. Das heißt, 800.000 Menschen laufen da durch und gucken, wie es unseren Tieren geht. Es gibt die Aufsichtsbehörden, Veterinäramt und ähnliche, die nach unseren Tieren gucken. Wir haben natürlich auf der einen Seite die Kuratorinnen und Kuratoren. Wir haben die Tierpflegenden, die auch ganz schnell sagen, hier diese Haltung ist gerade schwierig, dem Tier geht es nicht gut. Die arbeiten ja täglich mit denen zusammen, ja. Merken genau, wie es dem Tier geht. Also aus so vielen Richtungen kontrollieren wir unsere Tierhaltung. Da sehe ich morgens auf dem Anlagenring ganz viele Hunde, die vielleicht, ich kann es natürlich so nicht sagen, ohne im Wohnzimmer gewesen zu sein, aber vielleicht weniger optimal gehalten werden.
Ja, nee, definitiv. Habe ich heute erst gesehen bei uns in der Wohngegend. Also ja, definitiv. Wo siehst du denn den Zoo in den nächsten 10 bis 20 Jahren? Also generell und vor allem auch im Bereich Artenschutz. Du grinst schon so.
Wo sehen Sie sich selbst in 10 Jahren? Wofür bewerbe ich mich gerade? Naja, in 10 Jahren bleiben wir mal bei einem Zeitpunkt, damit ich es besser abschätzen kann. Da ist der Serengeti-Bereich auf jeden Fall schon eröffnet. Das heißt, Giraffen, Nashörner, Antilopen, die haben bereits tolle neue Anlagen. Du kannst durchgehen, kannst das Nashorn
aus der Nummer komme ich nicht mehr raus.
In 10 Jahren sind wir dann tatsächlich auch schon im Endspurt bei dem Areal Lumami, also zentralafrikanischer Regenwald. Das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen werden wahrscheinlich gerade dabei sein, die letzten Tiertransporte zu organisieren, damit wir auch Tiere haben, die wir in den tollen neuen Anlagen zeigen können. Das heißt, Gelbrückenducker, Okapis, Krokodile, Vögel und so weiter. Die Zusammenarbeit mit unseren Naturschutzpartnern ist dann hoffentlich weiter ausgebaut. Da bin ich dann mit für verantwortlich. Ich habe schon gesagt, 3% unseres Jahresumsatzes wollen wir schaffen. Mhm. Und alles in allem werden wir eigentlich unserem Motto gerecht, Tiere erleben, Natur bewahren.
Was für ein schönes Schlusswort. Oder? Da mag ich gar nichts mehr zu sagen, hinzuzufügen. Ja, nee, ganz, ganz toll. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin alles, alles Gute. Ich bin sehr gespannt auf diesen Masterplan und freue mich wirklich sehr, dann auch da durchzugehen und dann auch das Nashorn wieder zu erleben. Und ja, wo können denn BesucherInnen sich weiterhin informieren über den Zoo Frankfurt?
Also natürlich auf unserer Homepage und Social Media. Wir haben einen Facebook-Kanal und auch Instagram. Und an der Stelle sei mir ein bisschen Schleichwerbung erlaubt. Wir haben den Podcast Hinter dem Zoo geht's weiter. Und da sprechen wir über Naturschutzthemen. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Das heißt, wir sprechen über Themen, die sowohl die ZGF als auch uns als Frankfurter Zoo berühren und wo wir Überschneidungspunkte haben und zusammenarbeiten. Und das Super. Macht ganz viel Spaß.
Ja, das glaube ich. Und du moderierst den Podcast und ich kann Ihnen sagen oder kann euch sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unbedingt mal reinhören. Ja, Marco, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Ich freue mich wirklich sehr und ja, alles Gute, auch fürs neue Jahr schon mal.
Ich habe zu danken. Vielen Dank für das Interesse. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Ja, die Sendung heute hat gezeigt, moderne Zoos wie der Frankfurter Zoo sind Zukunft. Zukunft für den Natur- und Artenschutz. Besucht also gerne demnächst mal den Zoo Frankfurt und unterstützt Artenschutzprojekte, zum Beispiel mit dem Naturschutz-Euro beim Ticketkauf oder verschenkt doch eine Jahreskarte oder eine Tierpatenschaft. Das war Wissen schaffen, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal, bleibt wissbegierig.